nach einem sehr schönen Frühlingstag wieder sehen dürfen. Was mich persönlich interessiert hätte, wer ist denn heute Abend zum ersten Mal da? Herzlich willkommen. Ich denke, dass das eine Fügung Gottes ist. Wir werden ein gutes, ein wichtiges Thema haben. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir alle persönlich einen großen Gewinn haben durch das, was wir gemeinsam uns erarbeiten wollen. Beten heißt mit Gott sprechen. Und beten hat sehr viel zu tun mit der persönlichen Gottesvorstellung. Ich denke da an Schiffbrüchige. Sie waren schon 14 Tage mit ihrem Rettungsboot unterwegs im Ozean und niemand hat sie gefunden. Das Schiff war untergegangen. Und einer nach dem anderen war gestorben und es war nur noch eine Handvoll übrig geblieben. Und dann besann sich ein Matrose und er sagte sich, jetzt ist es Zeit zu beten. Und dann hat er folgendes Gebet gebetet. Lieber Gott, ich habe seit meiner Kindheit nicht mehr gebetet, aber jetzt sind wir in Seenot und du bist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann. Ich bitte dich, rette uns. Und wenn du uns rettest, verspreche ich dir, dass ich dich bis an mein Lebensende nicht mehr belästigen werde. Das war ein Gebet in Todesnot gesprochen, aber dieses Gebet sagt sehr viel aus, welche Gottesvorstellung der Betreffende hatte. Ich habe eine ganz andere Gottesvorstellung und ich freue mich, dass ich zu Gott kommen kann mit allem, was mein Herz bewegt, ohne innere Hemmungen, ohne Scheu. Vielleicht darf ich hier etwas sagen, was für uns alle sehr wichtig ist. Wenn ich über dieses Thema spreche, dann bitte ich Gott, dass ich hier das persönlich als ein Zeugnis mitteilen kann, weil dieses Thema mir in meinem Leben ungeheuer geholfen hat. Ich bin Gott sehr dankbar für die Erkenntnis, die er mir geschenkt hat. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich bin auf dieses Geheimnis gestoßen. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesem Gebet. Ich nenne es Verheißungsgebet. Ich will nicht behaupten, dass ich früher verkehrt gebetet hätte. Ich will auch heute Abend nicht behaupten, dass jemand von uns verkehrt betet. Aber so viel kann ich sagen aus eigenem Erleben. Es gibt eine Möglichkeit zu beten, mit Gott zu sprechen, ihm Bitten vorzulegen, dass wir in bestimmten Bereichen sofort Gebetserhörungen erleben. Ich hatte früher auch so ab und zu mal eine sofortige Gebetserhörung in manchen Dingen. Da war ich mir nicht sicher, ob es überhaupt erhört wird. Aber es gibt eine Möglichkeit, Siege sich von Gott direkt abzuholen. Und es gibt bei Gott mehr Siege für dich persönlich, als du je im Leben beanspruchen kannst. Und ich hoffe, dass wir alle am Eingang dieses Blatt in die Hand gedrückt bekommen haben, das wir jetzt zur Hand nehmen wollen. Gottes Siege liegen für dich bereit. Wir wünschen uns ja ein siegreiches Leben. Und da geht es um verschiedene Dinge. Punkt 1, erfülle Gottes Bedingungen. Das bedeutet, ich muss bereit sein, innerlich den Willen Gottes zu erfüllen. Ich muss bereit sein, das zu tun, was Gott mir mitzuteilen hat. Und ich muss auf der anderen Seite sagen, Herr Jesus, ich betrachte die Sünde mit deinen Augen und ich habe ab jetzt an dieser oder an jener Sünde einfach keine Freude mehr. Ich will Schluss machen. Das ist also Punkt 1, erfülle Gottes Bedingungen. Wir könnten sehr viel dazu sagen, aber wir wollen das so in dieser Weise hier stehen lassen. Zweitens, suche Gottes Verheißungen. Verheißungen, das ist nicht jedem geläufig. Wir könnten auch sagen, suche in der Bibel, im Wort Gottes, die Versprechen, die Gott gegeben hat. Ich habe es persönlich nicht gezählt, aber es ist irgendwo nachzulesen, dass es in der Bibel 3573 Versprechen gibt, die Gott gegeben hat. Versprechen, die Gott einhalten kann, jederzeit, bei jedem Menschen, an jedem Ort. Wenn ich also jetzt Gott beim Wort nehmen will, wenn er etwas versprochen hat, dann ist es notwendig, dass ich ein Versprechen kenne. Und so habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, wenn ich in meiner Bibel lese und ich finde ein Versprechen, dann mache ich mir an den Rand des Textes ein V, schreibe ich ein V hin. Das V ist die Abkürzung für Versprechen oder für Verheißung oder, das ist das internationale Siegeszeichen, Victory. Dann weiß ich, es kann sein, ich komme irgendwann mal im Leben in eine Situation, es könnte sein, dass ich dieses Versprechen brauche, hier steht's. Und dann kann ich mich darauf berufen. Suche Gottes Verheißungen. Ich habe also in meiner Bibel noch keine 3573 Versprechen angestrichen. Aber die ich mir angestrichen habe, mit denen habe ich gearbeitet, um das einmal so zu sagen. Mit diesen Aussagen habe ich Gott beim Wort genommen. Ich habe in meinem Leben schon vieles versprochen. Aber ich habe das nicht unbedingt eingehalten. Gestern Abend habe ich erzählt, dass ich das total vergessen hatte, unsere Tochter abzuholen, innerhalb weniger Stunden. Manchmal vergessen wir ein Versprechen. Manchmal versprechen wir zu viel und stellen fest, wir können es gar nicht einhalten. Wir sind überfordert. Oder aus irgendeinem Grund klappt die Sache nicht mit dem, was wir versprochen haben. Aber wenn Gott etwas verspricht, dann kann er das jederzeit einhalten. Auf Gott ist Verlass. Und wenn er etwas gesagt hat, und es steht in der Heiligen Schrift, dann ist es das Wort Gottes, dann ist es Wahrheit. Also suche Gottes Verheißungen oder Gottes Versprechen in der Bibel. Und dann haben wir Punkt 3, bete das biblische Gebets-ABC. Nun, einigen gefällt diese Redewendung nicht so gut, ich kann das verstehen. Wir könnten auch sagen, bete das biblische Verheißungsgebet. ABC deswegen, weil ich für jeden Buchstaben einen kurzen Satz formuliert habe und in diesen drei Sätzen liegt das Siegesgeheimnis. A, alles bitten, B, bewusst glauben, C, Christus im Voraus danken. Und mich würde das jetzt einmal hier interessieren, in Ludwigsburg eine demokratische Abstimmung. Welche von diesen drei Aussagen ist die schwerste? A, alles bitten, B, bewusst glauben, C, Christus im Voraus danken. Und jetzt darf ich bitten, dass diejenigen, die der Meinung sind, dass alles bitten das Schwerste ist, mal die Hand heben. Wer ist der Meinung, dass Punkt A das Schwerste ist? Eine zögernde Handaufhebung. Ich verteile keine Noten, es interessiert mich nur mal. So ein kleiner Test. Wer ist der Meinung, dass bewusst glauben das Schwerste ist? Also ich würde es fast sagen, da meldet sich die Mehrheit. Wer ist der Meinung, dass Punkt C, Christus im Voraus danken, das Schwerste ist? Ja, da melden sich auch eine ganze Anzahl, aber die meisten sind der Meinung, Punkt B, bewusst glauben sei das Schwerste. Wir wollen das feststellen, wir haben hier zu jedem Satz einen Bibeltext, aber wer sich zusätzliche Bibeltexte notieren will und einen Kugelschreiber mitgebracht hat, ist glücklich dran. Kommen wir zu Punkt A. Alles bitten. Matthäus 7, Vers 7, eine Aussage, die nur ein allmächtiger Gott machen kann. Und wenn er das sagt, dann steht er zu seinem Wort. Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Ich könnte solch ein Versprechen nicht geben. Wir sind also eingeladen, Gott um alles zu bitten, vorausgesetzt, dass wir nach dem Willen Gottes beten. Wir werden darüber dann nächste Woche noch ein wenig mehr sprechen, was der Wille Gottes ist und welche Gebetshindernisse es gibt. Alles bitten. Eine weitere Aussage dazu steht in Johannes Kapitel 14, Vers 13. Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Ein Gebet im Namen Jesu. Ich muss hier gleich etwas einfügen, damit es keine Missverständnisse gibt. Wenn sich jemand interessiert, wie das jetzt vor sich geht, wenn man krank ist und gesund werden will, da gibt es ein anderes Prinzip. Über dieses Prinzip spreche ich am nächsten Samstag morgen in der Predigt. Glaubensheilungen in unserer Zeit. Ich wollte das nur erwähnen, damit niemand hier in eine verkehrte Richtung denkt. Ein sehr wichtiges Thema. Außerdem habe ich in meinem Buch einen ganzen Abschnitt ausführlich über dieses Thema sehr wichtige Gedanken niedergeschrieben. Alles bitten, das sollten wir auch noch 1. Johannes Kapitel 5, Vers 14 und 15 aufschlagen. Sehr ermutigend, was hier niedergeschrieben ist. 1. Johannes Brief, Kapitel 5, Vers 14 und 15. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu ihm, dass, wenn wir etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erlangen, was wir von ihm gebeten haben. Das ist also Punkt A. Punkt B, bewusst glauben. Markus 11, Vers 24. Der Text, der hier auf unserem Blatt auch abgedruckt ist, Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, und das ist eine Aussage von Jesus Christus selbst, dem Sohn Gottes, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch werden. Also wenn wir Glauben haben, wenn wir Vertrauen haben, so viel Vertrauen, dass ein lebendiger Gott seine Verheißung, sein Versprechen wahrmachen kann, dann geht das Gebet in Erfüllung. Und jetzt kommt schon ein Problem. Ich habe da einen lieben Glaubensbruder getroffen vor vielen Jahren. Der hat mir gesagt, Bruder Hasel, ich habe dies ausprobiert und ich habe festgestellt, dass dieser Text nicht stimmt, dass man das nicht wörtlich nehmen kann. Ich wollte wissen, was hast du da für ein Erlebnis gehabt? Er sagte, wir brauchen dringend ein neues Gemeindezentrum. Das soll 500.000 Mark kosten und ich habe mich entschlossen, im Lotto zu spielen. Und damals war 500.000 Mark der höchste Gewinn. Und er hat gesagt, ich habe immer gebetet, lieber Gott, lass mich 500.000 Mark gewinnen, dann können wir ein Gemeindezentrum bauen. Und wenn du mich 500.000 Mark gewinnen lässt, dann spende ich für das Gemeindezentrum 450.000 Mark. Und jetzt gib mir die richtigen Ideen ein, dass ich die richtigen Zahlen ausfülle und ich glaube fest, dass du mich dieses Geld gewinnen lassen kannst. Und das sagte mir, ich tippe schon seit Jahren und jedes Mal habe ich das Gefühl, ich habe die richtigen Zahlen ausgefüllt, aber gewonnen habe ich noch nie. Siehst du, Bruder Hasel, man kann Gott nicht beim Wort nehmen. Glaubt nur und es geht in Erfüllung. Und was gibt's da für ein Problem? Wenn man das auf diese Weise anwenden will, dann müssen wir uns fragen, ist es ein Gebet nach dem Willen Gottes? Vordergründig hat der Bruder gesagt, natürlich, da soll ein Gemeindezentrum gebaut werden. 500.000 Mark, ich spende 450.000 Mark. Aber da liegt schon der Haken. Der Bruder wollte mit Gott einen Handel abschließen. Der wollte selber auch zu 50.000 Mark kommen. Der wollte Gott gewissermaßen bestechen. Lieber Gott, du bekommst 450.000 Mark. Ich behalte nur 50 für mich, 50.000. Ich bin doch großzügig. Ich fragte ihn, sag mal, wie nennt man denn das, wenn man mit jemandem solch einen Handel abschließen will? Er sagte, das ist eigentlich Bestechung. Da bist du dessen im Klaren, dass du Gott bestechen willst? Solch ein Gebet kann Gott nie erhören. Wir verstehen also, eine Gott wohlgefällige Bitte, das kann es nie sein. Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch werden. Und wir lesen in diesem Zusammenhang Psalm 33, Vers 4, um festzustellen, ob Gott überhaupt glaubwürdig ist. Denn darum geht es. Müssen wir unsere Gottesvorstellung korrigieren. Psalm 33, Vers 4. Denn das Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er ab und zu. Ich habe es verkehrt gelesen. Was er zusagt, das hält er gewiss. Gott ist also in der Lage, als allmächtiger Gott sein Versprechen jederzeit an jedem Ort der Welt für jeden Menschen einzulösen, wenn es eine Gott wohlgefällige Bitte ist Und wenn man sich auf eines seiner Verheißungen oder sein Versprechen beruft. Ja, und jetzt kommt ein sehr interessanter Text. Hebräer Kapitel 4, Vers 2. Hebräer 4, Vers 2. Ich lese ihn hier nach der Lutherbibel, aber da gibt's die Elberfelder Bibel, die übersetzt diesen Text genauer. Und darauf kommt es an. In der Lutherbibel steht, denn es ist auch uns verkündigt gleich wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen nichts, da die nicht glaubten, die es hörten. Die Elberfelder Bibel sagt Folgendes, und das ist jetzt das entscheidende Kriterium. Es half jenen nichts. Und jetzt sagt die Elberfelder Bibel, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit dem Glauben vermischt war. Das ist die Redewendung. Wenn ich also mir einen Sieg bei Gott abholen will, der schon lange für mich bereit liegt, dann brauche ich eine biblische Verheißung, ein Versprechen, das Gott gegeben hat. Mit diesem Versprechen kann ich Gott beim Wort nehmen und dann darf ich alles bitten, wenn es eine gottwohlgefällige Bitte ist. Und dann muss ich meinen Glauben mit diesem Versprechen mischen, wie man einen Teig knetet und eine gute Teigmischung macht, damit es ein guter Kuchen wird oder ein gutes selbstgebackenes Brot. Wie macht man das jetzt? Den Glauben mit der Verheißung mischen. Ganz einfach. Indem ich eine Verheißung nehme, Herr Jesus, du hast das versprochen, oder großer Gott, du hast das versprochen, und ich glaube, dass du das erfüllen kannst. Dann habe ich eine Verheißung und ich sage Gott, ich glaube, du kannst es erfüllen. Dann habe ich die Verheißung mit meinem Glauben gemischt. Wir werden nachher feststellen, wie das in der Praxis vor sich geht. Damit kommen wir zu Punkt C, Christus im Voraus danken. Wir danken ja in der Regel hinterher. Wer dankt denn schon im Voraus? Man muss doch die Dinge erst gesehen haben, ehe man sich bedanken kann. Nun, ich brauche keinen Glauben, wenn ich die Erfüllung zuerst sehe, um dann zu danken. Das Entscheidende ist, ich muss Jesus im Voraus danken. Als meine Frau und ich 1958 mit meinem Bruder zusammen hier im Schwäbischen Wald, Murrhardt, Geildorf und die ganzen Umgebung von Haus zu Haus gegangen bin, und wir haben dort damals christliche Schriften verkauft, da fand ich ein Plakat, das habe ich seitdem nie mehr gesehen. Und die Aufschrift auf diesem Plakat, ein christliches Plakat, hat an meine Aufmerksamkeit gefesselt. Da stand drauf, und ich bin unterwegs mit dem Auto angehalten, weil mich das interessiert hat, die Frage, kennst du die himmlische Telefonnummer? Oh, dachte ich mir, himmlische Telefonnummer? Das ist interessant. Die Nummer interessiert mich. Und es stand unten drunter 5015. Und dann stand noch ein Wort davor, Psalm 50, Vers 15. Aber die richtige himmlische Telefonnummer heißt Psalm 50, Vers 14 und 15. Und das schlagen wir jetzt einmal auf. Psalm 50, Vers 14 und 15, wer die Bibel dabei hat, der tut sich jetzt hier leicht. Wir stellen die Frage, in welcher Reihenfolge erscheint hier der Dank? Da heißt es, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Rufe mich an in der Not. Himmlische Telefonnummer. Dieses Ferngespräch kostet nichts. Da ist auch nie besetzt. Ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Großartig. Rufe mich an in der Not. Aber was sollen wir vorher tun? Danken. Nicht hinterher, sondern vorneweg. Für mich ist Jesus Christus immer das beste Vorbild. Ich frage mich, Herr Jesus, wie hast du gelebt, was hast du gesagt, was hast du und wie hast du das praktiziert? Und da gefällt mir diese Gebetshaltung von Jesus und wir können da sehr viel lernen. Ich denke hier an den Freund Lazarus, der gestorben war. Jesus hat sich verspätet. Und wir lesen diese Begebenheit im Johannesevangelium, Kapitel 11, Vers 41. Ein bemerkenswert kurzes Gebet. Und ich lese jetzt den biblischen Text, so wie es da steht, und dann lese ich den biblischen Text ein zweites Mal mit einem verkehrten Wort. Und dieses eine Wort, das ist das entscheidende Wort. Da steht also, da geht es um Lazarus, Vers 41, da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Jetzt lese ich das verkehrt, das kurze Gebet. Vater, ich danke dir, dass du mich erhören wirst. So hat Jesus nicht gebetet. Vater, ich danke dir, dass du mich erhören wirst, irgendwann in der Zukunft. Aber Jesus hat gedankt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und da lag der Lazarus noch im Grab. Da steht nämlich jetzt hier, Vers 43, da er das gesagt hatte, dieses kurze Gebet, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus, und der Verstorbene kam heraus. Wann hat Jesus gedankt? Vorher. Das gefällt mir. Vorher zu danken, da braucht man Glauben. Aber das ist nicht die einzige Begebenheit, wo uns das in der Bibel geschildert wird. Und ich freue mich, dass auch solche Dinge in der Bibel dastehen, die man nachlesen kann, die uns heute sehr viel zu sagen haben und uns vieles erklären und uns zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, sich Siege bei Gott abzuholen. Wir kennen alle das Erlebnis von Jona, der auf der Flucht vor Gott war, der dann ans Ninive sollte er den Untergang predigen und dann ging ans Mittelmeer, bestieg ein Schiff und großer Sturm kam, man hat ihn über Bord geworfen, weil man der Meinung war, er sei die Ursache für dieses Geschehen und dann kam ein großer Fisch. Wir haben uns heute bei unserer Pfadfinderstunde darüber unterhalten, dass es tatsächlich so große Fische gibt und dass es eidesstattliche Erklärungen gibt von Matrosen, denen dasselbe widerfahren ist wie dem Jona. Der Fisch hat den Jona verschluckt. Jetzt schlagen wir das Buch Jona auf, Kapitel 2. Und wir wollen schauen, der Jona hat gebetet. Das ist ja verständlich. Ich hätte mit dem Jona nicht tauschen wollen, da in dem warmen Verdauungsbrei im Fischmagen, stockdunkel, ein entsetzlicher Gestank. Vers 2. Nach welchem Prinzip hat der Jona gebetet? Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leib des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Der hat also im Fischleib nicht gesagt, lieber Gott, du wirst mir antworten, Zukunft. Und er antwortete mir, ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Es ist nur die Frage, wann hat der Jona gedankt? Das lesen wir im selben Kapitel, Vers 10. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und dir spie Jona aus ans Land. Der Jona hat vorher schon gedankt, nicht hinterher. Das ist das Siegesgeheimnis. Und viele sagen, du kannst doch nicht für eine Sache, die du noch gar nicht gesehen hast, danken. Nun, im täglichen Leben machen wir das. Vor vielen Jahren bekam ich einen Brief von einer Glaubensschwester und ich schrieb dann unten drunter Folgendes, werde das nie vergessen. Lieber Bruder Hasel, ich bedanke mich bei dir jetzt schon ganz herzlich, dass du mir so schnell Antwort gegeben hast. Mit herzlichen Grüßen, deine Glaubensschwester, Unterschrift. Ich bin zu meiner Frau in die Küche gegangen und sage, Bärbel, schau dir das mal an. Ich habe gerade den Brief bekommen, und da steht schon der Dank dafür, dass ich sofort geantwortet habe. Nun, ich bin kein so großer Briefeschreiber wie mein Vater. Aber ich habe zu meiner Frau gesagt, Bärbel, die Schwester kann ich nicht enttäuschen. Ich muss mich heute noch hinsetzen und muss der Schwester schreiben. Die hat sich im Voraus bedankt. Das ist dieses Prinzip im Voraus danken, nicht hinterher. Das ist das Siegesgeheimnis. Da saß jemand an einem gedeckten Tisch, war eine angenehme Gesellschaft. Und wenn jetzt also der Brotkorb so am anderen Ende steht, dann sagt man gewöhnlicherweise, bitte, wer reicht mir jetzt das Brot? Der Betreffende hat es ganz anders gemacht, sehr ungewöhnlich. Der hat gesagt, demjenigen, der mir jetzt den Brotkorb gereicht hat, dem danke ich schon im Voraus herzlich. Der bekam prompt einen Brotkorb gereicht. Der hat nicht hinterher gedankt, der hat es mal vorneweg gemacht. Also im täglichen Leben machen wir das so hin und wieder. Aber das ist das biblische Prinzip. Christus im Voraus danken, nicht hinterher. Und da braucht man Glauben. Und Gott hat versprochen, unseren Glauben zu belohnen. Da gibt es noch eine andere Begebenheit. Alle guten Dinge sind drei. Das ist deswegen eine vernünftige Redewendung. Ein dreibeiniger Tisch kann nie wackeln. Und ein dreibeiniger Hocker auch nicht. Und jetzt wollen wir uns das dritte Beispiel in der Bibel anschauen, wo es um eine entscheidende Sache ging, wo man im Voraus gedankt hat, nicht hinterher. Schlagen wir im Alten Testament auf zweites Buch Chronik, Kapitel 20. Da war der Josaphat und Juda, die waren umringt von den Feinden, von den Ammonitern und Moabitern. Kriegsgeschehen, wie wir das jetzt auch auf dem Balkan wieder erleben. Und der Josaphat hat jetzt im Auftrag Gottes allen Mut gemacht. Da lese ich zum Beispiel in Vers 15, so spricht der Herr zu euch, ab der Mitte des Textes, ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Und er war für sie gar nicht sichtbar. Vers 17, aber nicht ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht, morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Vers 20, zweiter Teil. Glaubt an den Herrn, euren Gott, da geht es also um den Glauben, so werdet ihr sicher sein und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Wir hatten also den Wunsch, Gott, besieg unsere Feinde. Jetzt haben sie auch geglaubt, dass es einen allmächtigen Gott gibt. Und was haben sie jetzt gemacht? Vers 21 und Vers 22, das ist das Entscheidende. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass in heiligem Schmuck Loblieder sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprechen, danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Jetzt kam der Dank. Vers 22. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter. Und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Wann haben die damals gedankt? Vorher. Und die hatten den Glauben, einen allmächtigen, großen Gott. Siegesgeheimnis. Biblisch begründet. Ich habe hier ein sehr wertvolles Buch. Und wir haben hier auf unserem Blatt rechts einen Satz. Diesen Satz habe nicht ich erfunden. Ich habe nur vergessen hinzuschreiben, wer das geschrieben hat. Aber in diesem Satz steckt das biblische Verheißungsgebet. Und ich will in diesem Buch, Der Weg zur Lebensreife ist der Titel, in dem Abschnitt Glaube und Gebet zunächst einmal zwei Aussagen lesen. Sehr ermutigend, Seite 236. Durch den Glauben an Christus kann jeder Mangel im Charakter behoben, jeder Flecken getilgt, jeder Fehler berichtigt, jede Tugend entwickelt werden. Großartig. Das Angebot gefällt mir. Dann steht im übernächsten Satz, oder ich lese gleich weiter, Gebet und Glaube sind eng verschwistert. Sie müssen in ihrer Wechselbeziehung betrachtet werden. Im Gebet des Glaubens liegt eine göttliche Wissenschaft verborgen, eine Wissenschaft, die jeder, der sein Lebenswerk erfolgreich gestalten will, verstehen muss. Und jetzt kommt das biblische Verheißungsgebet. Um jede verheißene Gabe dürfen wir bitten. Das steht hier auf unserem Blatt. Hier steht es im Buch. Dann sollen wir auch glauben, dass wir empfangen werden und Gott danken, dass wir empfangen haben.
Was? Und die Mutter hat ihn in den dunklen Keller gesperrt und hat sogar noch das Schlüsselloch zugehängt. Und er sagt, ich habe schreckliche Angst bekommen. Und der Psychotherapeut hat ihm gesagt, das ist die Ursache zu ihrer Angst. Er sagt, Bruder Hasel, ich bin so froh, dass ich weiß, wo sie herkommt. Aber ich habe immer noch Angst. Dann habe ich ihm gesagt, lieber Bruder, dass deine Eltern dich so behandelt haben, das war sicherlich verkehrt. Hast du das deiner Mutter jemals vergeben? Nein. Hast du das deinem Vater vergeben? Nein. Das bedeutet, dass du unversöhnt bist. Ja, genau genommen, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Oder das ist eine große Sünde. Er sagte, das stimmt. Ich bin unversöhnlich. Hab das noch nie vergeben. Ja, ich habe gar keine Kraft, wenn du meine Eltern kennen würdest. Und ich brauche die Eltern nicht kennen. Aber wenn jemand unversöhnt ist, braucht er Kraft. Damit er um Vergebung bitten kann. Oder dass er Vergebung geben kann. Jetzt gibt es eine großartige Verheißung. Jetzt kannst du wieder ein V in deine Bibel machen. Jesaja Kapitel 55. Für alle die, die mal Vergebungskraft brauchen für irgendeine Situation. Jesaja 55, 4, 7. Und da besonders die letzte Redewendung. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seine erbarmen und zu unserem Gott. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Da steht im Hebräischen sinngemäß eigentlich etwas viel Großartigeres. Da steht sinngemäß, Gott besitzt einen großen Vergebungsschatz. Und ich habe ihn gefragt, hat Gott dir schon viel vergeben? Sehr viel. Schau, der Vergebungsschatz Gottes ist so groß, dass er dir so viel Vergebungskraft geben kann, wie du brauchst, deinen Eltern zu vergeben. Ich habe ihn gefragt, kannst du deine Eltern lieben? Ausgeschlossen, du glaubst ja nicht, wie meine Eltern mich behandelt haben. Nun, Menschenliebe sind enge Grenzen gesetzt, aber es gibt die Liebe Gottes. Dritter Text. Verheißung Gottes, Römer 5, Vers 5. Man kann ein V an den Rand schreiben. Römer 5, Vers 5. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Ich habe ihm das erklärt. Die Liebe Gottes befähigt dich, deine Eltern zu lieben, so wie sie sind. Du bringst es nie fertig. Glaubst du das? Ja, sagt er, wenn es einer tun kann, Gott kann mir Gottes Liebe schenken. Glaubst du, dass Gott dir Vergebungskraft schenken kann? Wenn es einer tun kann, Gott kann das machen. Dann habe ich ihn gefragt, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Glaubst du, dass Jesus dich von dieser Lebensangst frei machen kann? Ja, sagt er, wenn es einer tun kann, kann es. Sag ich, dann sollten wir jetzt beten. Und er war gar nicht in der Lage, selbst zu beten. Er war zu stark aufgewühlt. Und so habe ich ihm den Vorschlag gemacht. Ich habe ihm das Gebet genannt, habe ihn gefragt, ob er denn mit einverstanden ist. Ja, sagt, pass auf, wir sind zu zweit, keiner ist hier. Wir beten es laut. Ich bete es laut in kurzen Sätzen. Du kannst es beten, Satz für Satz. Jesus weiß, das ist deine Bitte. Und so haben wir uns niedergekniet. Und ich habe ihn vorher noch gefragt, sag mal, dass du unversöhnlich bist. Ist das etwas, worüber sich Jesus freut? Nein. Und wenn er sich nicht freut, dann sagt er selbst, dann ist es eine Sünde. Und wenn du deine Eltern lieblos behandelst, freut sich da Jesus? Nein, sagt er, das ist eine Sünde. Und deine Lebensangst, der sagt er, eigentlich ist das auch eine Sünde. Eigentlich müsste ich Gott vertrauen, aber ich habe Lebensangst. Dann sollten wir diese Dinge erstmal Jesus als Sünde bekennen. Und er war bereit dazu. Herr Jesus, vergib mir das. Und du hast versprochen, das zu vergeben. So wie unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Herr Jesus, mach das wahr. Und ich danke dafür, dass du alles vergeben hast. Und jetzt schenk mir Vergebungskraft. Wir haben den Text genannt. Und schenk mir Gottes Liebe. Wir haben den Text genannt. Und mach mich frei. Und ich danke dir, dass du mir diese Bitten erhört hast. Dann haben wir Amen gesagt. Der Bruder hat vor dem Gebet sehr geweint. Und als wir beide Amen gesagt hatten, hat er wieder geweint. Und dann sagte Bruder Hasel, hab bitte Geduld. Vorhin waren es Kummertränen. Jetzt sind es Freudentränen. Bruder Hasel, ich bin frei von der Angst. will zum ersten Mal heimgehen und habe keine Angst vor meiner Frau und ich habe keine Angst, was der Tag morgen bringt. Für mich fängt ein neues Leben an. Ich freue mich. Jesus liebt dich. Jesus liebt mich. Warum sollen wir leiden unter solchen Gemütsstimmungen, unter solchen Zuständen? Da können wir uns die Siege bei Jesus abholen und er gibt sie uns gern und fordert keinen Preis. Wenn wir woanders hingehen, zum Gegenspieler Gottes, was ich in meinem Buch beschreibe, der fordert einen Preis und dann sind wir hinterher unglücklicher, als wir es am Anfang waren. Ja, ich habe hier so viel stehen, aber selbst auf die Gefahr hin, dass ich jetzt die Zeit doch etwas überschreite, will ich noch ein Erlebnis erzählen. Und die ich heute nicht erzählen kann, kommen am nächsten Samstagabend dran. Ein junger Mann, 18 Jahre, er sagt, Herr Hasel, zwischen mir und Gott gibt es ein großes Hindernis. Und ich freue mich immer, wenn Menschen kommen und sagen, ich habe ein Hindernis. Wenn ich das Hindernis kenne, kann ich Gottes Hilfe anbieten. Wenn ich das Hindernis nicht kenne, kann ich keine Hilfe anbieten. Nicht meine Hilfe, Gottes Hilfe. Er sagt, es ist der Tabak. Ich rauche 72 am Tag. Tabak. Sein Problem. Da war also die Zigarette stärker als ein kräftiger junger Mann mit 18 Jahren. Und er hat es eingestanden. Und er sagt, ich habe es jegliche Selbstachtung verloren. Alle Wetten, die ich abgeschlossen habe, habe ich verloren. Ich rauche immer noch. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich stelle dann gewöhnlich drei Fragen. Die erste Frage, hast du schon einmal in einer Kirche geraucht? Nein. Warum nicht? Das macht man nicht. Warum nicht? Das ist ein heiliger Ort. Hast du schon mal jemanden in einer Kirche rauchen sehen? Nein. Dann sollten wir mal einen Bibeltext aufschlagen. Und dann haben wir gemeinsam einen Bibeltext aufgeschlagen. 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 16 und 17. 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, dir seid ihr. Ich werde seine Reaktion nie vergessen. Er hat mich nachdenklich angeschaut und meinte, dann verräuchere ich den Heiligen Geist in meinem Leben mit jeder Zigarette. Das ist ja schrecklich. Die zweite Frage, welche Marke willst du im Himmel rauchen? Er hat mich erstaunt angeschaut, gelächelt, im Himmel. Ich denke, da gibt es nichts zu rauchen. Er stellt dir vor, du kommst als Raucher in den Himmel. Er sagte, das ist ja das Problem, ich muss hier schon Schluss machen und ich habe alle Wetten verloren. Ich wollte wissen, ist es Rauchen eine Tugend oder eine Untugend? Untugend. Sag ich, hast du eine da? Ja. Wir machen mal einen Versuch. Nimm dir ein weißes Stück Tuch, aber nicht ein gutes Taschentuch, irgendwie so ein altes weißes Tuch. Zünd dir eine an, nimm einen kräftigen Zug und blas es durch das Tuch. Das hat er gemacht. Da war ein brauner Fleck. Sagt er, nun, was ist das? Sag ich, das sind die Rückstände. Und das bekommst du aus dem Tuch nicht mehr heraus. Wo sagt er, und ich rauche 72 am Tag. Das ist ja schrecklich. Aber Filter helfen. Hast du eine Filterzigarette? Ja, zünd dir eine Filterzigarette an. Blas den Rauch durchs Tuch. Derselbe braune Fleck. Sagt er, nanu, ich habe gedacht, Filter helfen. Sag ich, ja, der Industrie mehr zu verkaufen. Aber du siehst ja, der braune Fleck. Und die nächste Frage war, ja, das ist das Problem. Ich kann nicht Schluss machen. Wenn jemand frei werden will von einer Sucht, egal welche Sucht das ist, es gibt viele Süchte, dann muss er erkennen, dass die Sucht Sünde ist. Sonst kann Jesus ihm nicht helfen. Und der junge Mann hat es erkannt. Der war schockiert. Mit jeder Zigarette verräuchere ich den Heiligen Geist in meinem Leben. Dann habe ich ihn gefragt, willst du Schluss machen oder möchtest du Schluss machen? Und ich wollte wissen, was ist der Unterschied? Seine Antwort war folgende. Möchte, das ist nicht das Richtige. Wenn ich einen Stadtbummel mache, dann möchte ich dieses, dann möchte ich jenes und das möchte ich auch. Aber wenn ich wirklich was will, dann gehe ich hin und kaufe es. Gut, willst du Schluss machen oder möchtest du? Dann sagt er, ich will, aber ich schaff's nicht. Sag ich, gut, wenn du willst, dann will Gott schon lang. Er sagt, aber ich schaff's nicht. Sag ich, kein Problem. Und jetzt haben wir aufgeschlagen, Johannes 8, Vers 36, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Und ich habe ihn gefragt, traust du das Jesus zu, dass er dir das Verlangen nach dem Tabak wegnehmen kann? Er sagte, ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber wenn es einer tun kann, Jesus kann das. Dann sollten wir ihn bitten, dass er dir das Verlangen wegnimmt. Und wenn du sagst, du willst nicht mehr, wie hast du denn angefangen? Ich habe mal eine geraucht. Warum hast du geraucht? Ja, ich wollte die rauchen. Und wie ist es dir bekommen? Mir ist es schlecht geworden. Und die zweite, das ist mir auch schlecht geworden. Warum hast du die zweite geraucht? Ich wollte sie rauchen. Und die dritte, die wollte ich auch rauchen. Und dann habe ich mich dran gewöhnt. Sag ich, du hast am Anfang deinen Willen gebraucht, jetzt brauchst du wieder deinen Willen. Aber du brauchst nur sagen, ich will. Nur die Kraft hast du nicht. Jetzt bitten wir, Herr Jesus, nimm mir das Verlangen weg. Und wenn du sagst, ich will nicht, und du hast kein Verlangen mehr, dann brauchst du keine mehr rauchen. Was sagt das, so einfach soll das sein? Was muss ich denn jetzt machen? Dann habe ich ihn gefragt, sag mal, wie beurteilst du das Rauchen? Sagt er, vorhin habe ich Erkenntnis bekommen, dass es eine große Sünde ist. Dann sollten wir das Jesus als erstes als Sünde bekennen. Der ist für diese Sünde auch gestorben. Der will ja nicht, dass du dich gesundheitlich ruinierst. Du sollst ja ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und als zweites sagen wir Jesus, dass du das nicht schaffst und dass du Kraft von ihm brauchst, dass er dir das Verlangen nach dem Tabak wegnimmt. Und er war bereit zum Gebet, er wusste gar nicht, wie man beten soll, war einverstanden und so habe ich mit ihm laut gebetet. Er hat Satz für Satz nachgebetet. Und so haben wir das in etwa so gebetet. Herr Jesus, ich rauche 72 am Tag. Ich habe gar nicht gewusst, dass das eine Sünde ist. Heute habe ich die Erkenntnis bekommen. Es tut mir leid, bitte vergib mir das. Du bist am Kreuz dafür gestorben. Ich glaube, dass du mir das vergeben kannst. Und ich danke dafür, dass du mir das jetzt vergeben hast. Und jetzt will ich Schluss machen, aber ich schaff's nicht. Jetzt nimm mir das Verlangen nach dem Tabak weg. Du hast versprochen, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Und ich glaube, du bist der Einzige, der mir das Verlangen wegnehmen kann. Bitte mach das jetzt. Und ich danke dir im Glauben jetzt schon, dass du mich frei gemacht hast. Amen. Dann habe ich ihn gefragt, na, was hast du denn noch so im Haus? Ja, da hat er also eine Packung angefangen, normalen Zigaretten, eine Filterzigarettenpackung hat er angefangen, hat er eine Pfeife gehabt und hat er Pfeifentabak gehabt. Dann sage ich, was willst du mit den Sachen machen? Na ja, sagt er, ich rauche hier jetzt nicht mehr. Sage ich, am besten ist, ich nehme es mit, aber nicht, dass du denkst, dass ich es rauche. Ich will die Sachen vernichten, damit es kein Rauch in die Hände bekommt. Wann willst du denn die letzte rauchen? Sagt er, gut, das ist eine konkrete Frage. Herr Hassel, Sie gehen ran wie Blücher. Sag ich, naja, du wolltest ja nicht mehr rauchen. Wann willst du die letzte rauchen? Sagt er, die ich mir vorhin angezündet habe, das sollen die letzten gewesen sein. Sag ich, gut, Jesus hat es gehört, dann nimm dir jetzt das Verlangen weg. Und jetzt muss ich dir etwas Wichtiges sagen. Dein Körper ist vergiftet. Dein Körper braucht 14 Tage ungefähr, bis diese Giftstoffe ausgeschieden sind. Trink viel Wasser, aber kein Bohnenkaffee, kein Alkohol. Trink Säfte, wenn du willst. Meide nach Möglichkeit die Gesellschaft von Rauchern, dass dir der Duft nicht in die Nase steigt. Geh viel spazieren. Ernähr dich gesund. Und, der Teufel wird dafür sorgen, es werden dir so viele Zigaretten angeboten wie noch nie in deinem Leben, gerade jetzt. Dann sag jedem mit strahlendem Gesicht, vielen Dank, ich bin nicht Raucher. Und wenn du noch mehr strahlen willst, sag, ich bin leidenschaftlicher Nichtraucher. Aber rauch keine mehr, nicht eine einzige. Und wenn dir Gedanke kommt, ich könnte ja mal wieder, dann bete sofort, Herr Jesus, hilf. Und du wirst feststellen, die Versuchung ist augenblicklich weg. Und dann, wo hast du denn deine Zigaretten stecken? Das sagt er ja oben. Vielleicht, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Schmecken dir Wacholderbeeren? Wacholderbeeren sind gut für Blutreinigung. Dann steck dir Wacholderbeeren rein und kau eine Wacholderbeere. Oder, wenn du wirklich was Gutes für deine Nerven tun willst, steck dir entkernte Haselnüsse rein. Und wenn der Gedanke kommt und du greifst so automatisch, kau eine Nuss. Ich kann dir eins versprechen, du wirst nie nusssüchtig. Du kannst jederzeit Schluss machen, aber für deine Nerven ist das Beste. Und wenn du dabei bleibst, dann brauchst du nicht mehr rauchen. Jesus hat das Gebet erhört. 72 hat er am Tag geraucht. Er hat sich nicht langsam abgewöhnt. Als ich eine Woche später zu ihm kam, sagte er, ich kann es immer noch nicht begreifen, aber ich brauche nicht mehr rauchen. Ich bin frei. Die Siege, die Jesus uns schenken will, wenn wir ihn beim Wort nehmen. Ich freue mich, dass es solche Möglichkeiten gibt. Wie viel haben wir die Zeit unterschritten? Bitte? Etwas. Naja, gut. Darf ich noch ein Erlebnis erzählen? Ja, noch eins und dann machen wir Schluss. Ich liebe meinen Vater. Ich kann das sagen. Er lebt nicht mehr. Aber ich habe ihn nicht immer geliebt. Mein Vater war Buchevangelistenleiter. Nach dem Krieg war er einige Jahre Prediger. Mein Vater war sehr fleißig. Württemberger sind fleißig. Er stammt aus dem Allgäu. Er hatte kein Motorrad, es wurde abgenommen im Krieg, wurde eingezogen. Und so fuhr er mit Fahrrad, jeden Tag. 60, 80 Kilometer. Besuche gemacht, Bibelstunden gegeben. Und ich war in einem Alter, und ich hätte mit meinem Vater so dringend wichtige Gespräche führen müssen. Und mein Vater hatte keine Zeit. Entweder war er zu müde, oder er musste sich vorbereiten, oder es kam Besuch, für den hat er 2 Stunden Zeit gehabt. Also ich kann euch sagen, das war ein Problem. Und ich konnte das nicht verstehen. Ich hatte solche Sehnsucht, ein solches Verlangen, ein solches Bedürfnis, und mein Vater hatte keine Zeit. Dann habe ich mich geärgert. Dann habe ich Groll gehabt. Dann war ich verbittert. Dann habe ich jeden Tag gebetet, lieber Gott, nimm meinem Vater die Kraft, dass er nicht mehr so verrückt mit dem Fahrrad strampeln kann. Aber Gott hat dieses Gebet nicht erhört. Mein Vater hat nach wie vor jeden Tag sein Fahrradpensum absolviert. Und er hatte keine Zeit. Bis dahin zunächst. Jetzt schiebe ich was anderes ein. Als wir geheiratet haben, wusste ich, dass ich auch in den Dienst Gottes gehe. Und ich habe meiner Frau dann einiges vor unserer Ehe versprochen. Und sie hat meinen Vater gut gekannt und ich habe ihr gesagt, du weißt, mein Vater war außerordentlich fleißig, aber für mich hat er nie Zeit gehabt. Ich werde auch Prediger. Bärbel, das verspreche ich dir jetzt schon. So schlimm, wie es mein Vater getrieben hat, werde ich es nie treiben. Ich werde für dich und die Familie Zeit haben. Und meine Frau hat sich über das Versprechen gefreut. Ja, wir haben nicht gleich Kinder bekommen, aber als dann unser Junge geboren war und vergingen noch ein paar Monate, kam meine Frau und sagte, Kurt, kannst du dich noch erinnern, was du mir versprochen hast? Ich hatte vieles versprochen. Du hast versprochen, du wolltest für mich und für die Familie Zeit haben. Kurt, du hast keine Zeit. Du machst es so wie dein Vater. Ich sage, das gibt's nicht. Ich meine, da geht es ja um die Mannesehre. Wer will denn das schon gern zugeben, dass der Mann keine Zeit hat für Frau und Kinder? Und dann hat sie mir die Beweise gebracht und ich musste zugeben. Das stimmt. Dann sage ich, Bärbel, das kann ich nicht verstehen. Genau das will ich nicht machen. Also jetzt werde ich mir Zeit nehmen. Ein paar Monate später, Kurt, es wird immer schlimmer. Ich war mir ein Rätsel. Ich habe einfach gewühlt Tag und Nacht und habe keine Zeit gehabt. Schlimm. Und ich wusste nicht, wo da der Fehler steckt. Genau das wollte ich nicht tun. Und da gibt es einen Bibeltext, in dem Bibeltext steckt die Lösung. In Römer Kapitel 2 lese ich den Vers 1. Römer 2, Vers 1. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber psychologisch absolut wichtig. Ich kenne die psychologischen Gesetze nicht so genau, aber da habe ich mich schuldig gemacht. Ich kann den Tag nicht mehr datumsmäßig benennen. Aber am Tag X habe ich mir damals gesagt, egal was ich in meinem Leben beruflich mal mache, so verrückt wühlen und arbeiten wie mein Vater werde ich nie. Das verdamme ich an meinem Vater, dass er nie Zeit für mich hat. Lieber Gott, das schwöre ich mir, ich werde immer Zeit haben für meine Familie. Ich habe meinen Vater verdammt. Jetzt war ich Prediger. Und plötzlich wurde mir bewusst, dass ich mit meinem Vater gar nicht ausgesöhnt war. Das hatte ich ihm noch nie vergeben, dass er keine Zeit gehabt hat. Also ich muss euch bekennen, das hat mich zutiefst getroffen. Ich war als Prediger mit dem Vater unversöhnt. Und habe mir geschworen, ich werde es nie machen. Und habe meinen Vater verdammt und verurteilt. Und genau dieselbe Geschichte habe ich gemacht. Was habe ich gemacht? Als mir das zum Bewusstsein kam, habe ich gebetet. Laut. Gebet über den Tisch. Thema von gestern Abend. Ich habe Jesus mein Herz ausgeschüttet. Herr Jesus, ob du es glaubst oder nicht, ich bin Prediger, ich bin mit meinem Vater unversöhnt. Mir wurde das jetzt bewusst. Wie kann ich anderen von Liebe und Versöhnung sprechen, wenn ich selber in meinem Herzen die Dinge nicht erledigt habe? Und es fällt mir so schwer. Es stimmt, er hat keine Zeit für mich gehabt. Ich habe meinen Vater verdammt und verurteilt. Ich habe mich versündigt und habe das Jesus als Sünde bekannt. Und habe ihn gebeten, mir das zu vergeben. Und habe ihn gedankt für die Vergebung. Und dann habe ich weiter gebetet. Herr Jesus, ich brauche Vergebungskraft, dass ich meinem Vater das vergeben kann. Und ich habe die Verheißung genommen. Und Gott hat mir Vergebungskraft geschenkt. Und ich brauche deine Gottesliebe, dass ich meinen Vater von Herzen lieben kann. Und Herr Jesus, ich stehe unter einem Zwangshandeln, unter einer Zwangshandlung. Ich bin ja selber genauso und ich will es nicht sein. Du bist der Einzige, der mich von dieser Zwangshandlung befreien kann, dass ich mir für die Familie Zeit nehmen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Und habe das Jesus alles gesagt und habe gesagt, du kannst es tun, mach mich frei. Und habe ihm dafür gedankt. Und dann war der Bann gebrochen. Und als nächstes bin ich zu meinem Vater gefahren und habe gesagt, Papa, heute muss ich mal mit dir unter vier Augen etwas besprechen. Und jetzt habe ich ihm das Bekenntnis abgelegt. Ich hatte das immer verdrängt. Man kann das Jahre und Jahrzehnte lang verdrängen, aber eines Tages ist es da. Da habe ich gesagt, Papa, ich habe dich verdammt und verurteilt und ich habe ihm alles gesagt und es tut mir so leid. Da habe ich zum ersten Mal meinen Vater weinen sehen. Und er hat mir gesagt, Kurt, das bewegt mich mehr als dich. Weißt du warum? Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich habe mich versündigt. Dann hat er mich um Vergebung gebeten. Und ich habe es ihm von Herzen vergeben. Und ich habe ihm vergeben. Und umgekehrt. Wir sind uns in die Arme gefallen. Und ich habe ihm einen Kuss gegeben und er hat mir einen Kuss gegeben. Und die Sache war erledigt. Ich habe Frieden in meinem Herzen. Aber wisst ihr, was das Schönste war? Neben der Aussöhnung mit meinem Vater, von da ab habe ich mehr Zeit gehabt. Ich habe immer noch nicht so viel, wie ich es eigentlich haben sollte. Aber der Bann ist gebrochen. Warum? Jesus schenkt Siege, auch für solche Situationen. Ich freue mich, dass das so ist. Der Herr Jesus ist in deinem Leben der Sieger. Er ist es in meinem. Wir können ihn beim Wort nehmen und er wartet darauf, dass er uns helfen kann, weil wir einen großen Gott haben. Und jetzt sage ich noch einen Satz, den wir nie mehr vergessen sollten. Mein Gott ist so groß, dass er sich auch um die persönlichen Dinge kümmert. Amen.